Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, dann fangen wir erstmal an. Ich erzähle ein bisschen was zu uns als Verlag. Mein Name ist Mehdi Host. Ich bin nämlich Verlegerin beim Travel Diary Verlag. Und entdecke deine Abenteuerlust ist so der Slogan, der unsere Arbeit schon recht lange begleitet. Den Verlag gibt es jetzt seit 17 Jahren. Wir machen persönliche Erlebnisberichte aus aller Welt, bedienen aber auch ein paar Outdoor-Themen wie Geocaching. Und haben seit 2009 unsere Reisegeisterreihe, das sind so alternative Stadtführer, auch ganz, ganz tolle Büchlein, die wir da im Programm haben. Ja, aber heute soll es um Abenteuerlust gehen, denn das ist das, was unsere Autoren alle gemeinsam haben, auch wenn die Verkehrsmittel und die Person selbst und die Region natürlich variieren, ist diese Abenteuerlust in allen drin, so auch in der Nati Rasch, die hier neben mir sitzt. Die Nati ist gepilgert, was mich persönlich, muss ich sagen, besonders freut. Ich bin auch eine Pilgerin, habe schon einige Jakobswege gesehen und freue mich umso mehr, dass wir uns da auch noch ein bisschen austauschen können auf dieser Messe. Jakobsweg ist mittlerweile ein Wort, was wahrscheinlich jedem irgendwie klingt und womit man was verbindet. Im meisten Fall wahrscheinlich sogar den Harpe Kerkeling immer noch. Ich glaube, den hat man da sofort im Kopf. Aber es gibt auch in Deutschland tolle Jakobswege, wie die Via Baltica, der die Nati gefolgt ist, von Usedom nach Bremen. Stolze 500 Kilometer, wo es auch ein paar podologische Strapazen Irrwege gab, aber vor allem auch erfrischende Begegnungen, herzerfrischende Begegnungen, das ist wichtig. Und ja, es ist ganz schön, dieses Buch, was die Nati geschrieben hat, 2,5 Fischköpfe auf der Via Baltica, ist natürlich jetzt brandneu hier zur Leipziger Buchmesse und teilt sich so ein bisschen in drei wesentliche Abschnitte auf, denn ihr habt eure Reise zu dritt begonnen, wart dann zu zweit unterwegs, nicht weil ihr euch gestritten habt, das war so abgestimmt und am Ende bist du auch noch allein gepilgert und davon berichtest du. Fakt ist, die ganze Zeit über war es humorvoll und aufregend. Und ich würde sagen, liebes Publikum, hören wir der Nati selbst zu 2,5 Fischköpfe auf der Via Baltica. Nati Rasch, viel Spaß.
Ja, Mehdi, vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und mit mir ein Stückchen des Weges pilgern auf der Via Baltica, der Ost-West-Verbindung, einmal von der polnischen Grenze, Insel Usedom, über die schönen Hansestädte Greifswald, Rostock, Wismar, Hamburg bis nach Bremen. Ja, jetzt haben wir zwar ein paar Probleme mit der Technik, aber wir machen das einfach so. Das kann man sich bestimmt auch alles ohne Bilder wunderbar vorstellen. Ja, bevor ich loslege zu lesen, ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin eigentlich eher ein Sportmuffel. Habe überhaupt nichts mit Bewegung in irgendeiner Form am Hut. Bin eher als Schnarchnase bekannt. Ich habe hier in Leipzig an der HMT Musik studiert vor anderthalb Dekaden und da hatte ich an der HMT immer den Spitznamen Frau Langsam. Und ich selbst bin gebürtige Stralsunderin, bin Fischkopf. Und wie es dazu überhaupt kommen konnte, dass so eine Schnarchnase, wie ich es bin, mich auf den Weg macht, 500 Kilometer zu Fuß mit einem schweren Rucksack zu pilgern, davon möchte ich Ihnen im Prolog lesen. Prolog. Sommer 2007, der erste Kontakt. Pilgern, was ist das? Fragte ich meine Freundin Regina, die mir ein Buch mit dem Titel Ich bin dann mal weg zum Geburtstag schenkte. Lies doch selbst, antwortete sie schmunzelnd. Wenige Tage später stand ich in einer gut sortierten Filiale eines landläufig bekannten Sportartikelfachgeschäftes, starkste unbeholfen über ein Laufband und kaufte mir ein paar mausgraue Wanderboots, die weder meinen Knöcheln noch meiner Geldbörse schmeichelten. Dann ließ ich 6 einzelne Jahre vergehen. Körperliche Betätigungen wie das Pilgern brauchten schließlich eine profunde Vorbereitung. Also bloß keine vorschnellen Handlungen, welche meine Bandscheiben später bereuen könnten, dachte ich mir, als ich grinsend meine Treter in die hinterste Ecke meines Schuhregals schob. 6 Jahre später. Seit meine Schwester Biggie damit begonnen hatte, in unserer bezaubernden Heimatstadt Stralsund als Gästeführerin zu arbeiten, war ich derart mit Informationen über die pommersche Landesgeschichte vollgestopft, dass ich schon anfing, von Störtebeckers Enthauptung und Wallensteins Seeschlachten zu träumen. Als sie von einem mittelalterlichen Pilgerweg berichtete, der angeblich direkt an unserer Haustür vorbeiführen sollte, wunderte ich mich nicht einmal darüber. Ich als Gästeführer muss wenigstens einige Abschnitte des Weges gegangen sein, hörte ich sie sagen, schaltete mental auf Durchzug und erwartete den nächsten historisch wertvollen Monolog. Komm doch mit, du hast ja jetzt Zeit, weckte sie mich aus meinem Tagtraum. Ja, räusperte ich mich, um Zeit zu gewinnen. Du bist mitten im Sabbatjahr, Schwesterchen, also keine Ausreden, nagelte sie mich fest. Und kaum, dass die gelbe Farbe der frisch gemalten Jakobswegmarkierungen in Ruhe trocknen konnten, stand Biggies Plan. Wir pilgern auf Norddeutsch und starten auf heimischem Acker direkt vor unserer Haustür. Bepackt mit Vaters olivgrünem NVA-Rucksack und Mutters Buletten wurden die rüstigen Pensionäre unseres Dorfes, von ihren Gemahlinnen in den Krieg gegen das Unkraut geschickt, auf uns aufmerksam. »Wat macht ihr?« brüllte einer über den Zaun. »Pilgern, seid ihr bescheuert, oder was?« formulierte er seine völlig berechtigte Frage. Denn nur 12 Kilometer weiter hatte Biggie ganz schlimm Hüfte und ich hatte Knie. »Papa, hol uns ab, wir können nicht mehr«, jammerte ich in die Hörmuschel meines Mobiltelefones. Nur mit letzter Kraft schleppten wir uns wie zwei Kriegsheimkehrer zum Edeka der nächstgelegenen Ortschaft, um diese posttraumatische Belastungsstörung mit Streuselschnecken und Filterkaffee zu verarbeiten. »Na, das war ja wohl nix«, konstatierte Vater, als er schmunzelnd unsere Rucksäcke in seinen Kombi verlud. Weitere 2 Jahre später, in einer anderen Filiale des landläufig bekannten Sportartikelfachgeschäfts. Ich hatte mal wieder über das Pilgern gelesen und meine Knieschmerzen längst vergessen. Übrig blieben die Bilder meiner norddeutschen Heimat, gepaart mit der Idealvorstellung einer federnd am Meer entlang wandelnden Nadi. Als ich das Buch zuklappte, entschied ich, einen weiteren Versuch zu starten. Meine Wanderschuhe waren inzwischen eingelaufen und meine beiden Freundinnen Tanja und Inga wollten mich unbedingt begleiten. Beste Voraussetzungen also, das Wagnis Via Baltica endlich praktisch anzugehen. Fehlte nur noch die passende Ausrüstung für das Wanderabenteuer. Während die Rucksackfrage mit einem preisreduzierten 35 Liter Kompaktmodell blitzschnell erledigt war, gestaltete sich die Sache mit der Wandermode schon schwieriger. Oh Gott, wenn ich dieses Teil hier trage, wächst mir über Nacht noch ein Penis, entrüstete ich mich und gab dem dackeläugigen Verkäufer kopfschüttelnd die Verpackung mit den atmungsaktiven Boxershorts zurück. Aber das steht doch für Damen, antwortete der Einzelhandelskaufmann verstört. Abgelehnt, bellte ich entschieden. Ebenso wie das Bündel an sackförmig geschnittenen, grauenvoll gemusterten, atmungsaktiven Damenblusen und den Outdoorhosen, deren Seitentaschen meine Beine so fett machten wie die einer Eisschnelllauf-Olympiasiegerin. Dies ist nicht nur ein Reisebericht, nein, es ist auch ein Appell an die gesamte Textilindustrie mit der Bitte, produziert doch endlich einmal eine Wanderbekleidung, welche Frauen nicht in aschgraue Mannsweiber verwandelt oder schlimmer noch in die rot-weiß karierte Tischdecke meines Lieblingsitalieners. Aber wie auch immer, nach 3 Anläufen, der dackeläugige Verkäufer kannte mich inzwischen schon recht gut, war mit einer Beute von 2 blauen Gore-Tex-Oberteilen, einer farblich nur schwer definierbaren Hose, einer hellgrauen Softshelljacke, dem Rucksack, einem 600 Gramm leichten Schlafsack und einer 3,5 cm dünnen, selbst aufblasenden Isomatte nach ziemlich genau 8 Jahren die Vorbereitung auf meine Pilgerreise schon beendet.
Du kannst klicken jetzt.
Danke. Schön, dass die Technik funktioniert. Das wäre Ihr Bild zum Prolog gewesen. Nochmal zu sehen, die Wanderschuhe und der Rucksack. Ich möchte Ihnen die 2,5 Fischköppe nochmal vorstellen. Ich hoffe, der Ton macht mit. Wer die anderen sind.
Du musst einmal reinklicken.
Ja?
Kriegen wir Ton? Da hätte jetzt ein bisschen Sound drauf sein müssen auf dem Laptop, auf den Boxen hier. Ja, ne, das ist deine Musik.
Macht nix. Dazu können Sie sich peppige Reggae-Klänge einfach vorstellen. Ja? Das sind die anderen beiden Fischköppe. Ich habe ja schon gesagt, ich bin waschechter Fischkopf als Stralsunderin. Meine Chorfreundin Inga ist auch ein Fischkopf. Die kommt aus dem mecklenburgischen Parchim. Und die dritte im Bunde, Tanja, ist eine Bulgarin. Deswegen 2,5 Fischköppe. Beide sind Ärztinnen. Was ich total beruhigend fand, mich auf so eine gefährliche Reise mit medizinischer Betreuung zu machen. Aber wir haben gesagt, Tanja, du bist ein halber Fischkopf, weil sie hat einen Tauchschein und sie ist mehr im Wasser als wir beiden zusammen. Deswegen verdient sie den halben Fischkopf. Ja, soweit zu uns. Kleiner Blick auf die Karte. Es geht von Ost nach West. Swinemünde, dieser Punkt hier im Nichts ist die schöne Hansestadt Greifswald. Durch die Wiesenfelder, durch den Matsch nach Rostock, immer in Küstennähe, Wismar, Lübeck, Hamburg, Bremen, schon fertig. So einfach ist das. Das ist die Route. Und in meinem Buch spielt die norddeutsche Mentalität, das norddeutsche Wesen eine große Rolle. Ich selber bin als Norddeutsche vielleicht ein bisschen befangen, weil ich meine Heimat so über alles liebe. Und ich möchte Ihnen in einem kleinen Ausschnitt einfach etwas über die norddeutsche Mentalität lesen. Samstag, der 25. Juli. Ach so, wir sind mitten im Nichts, kurz vor Greifswald, im Lassaner Winkel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Schon kurz vor 8 stehen wir vor einer Wasserlache, die den Eingang zum Imbiss direkt neben dem Gasthof versperrt. Wir haben doch Wanderschuhe, die müssen wasserdicht sein, überquert Inga als erste die Pfütze. Stimmt auch wieder, läuft Tanja hinterdrein. Meine Boots sind trotz Vaters 2-Komponentenkleber deutlich über ihren Zenit und ich weiß jetzt schon, dass ich nasse Füße bekommen werde. Gesenkten Hauptes durchschreite ich die Brühe und erkenne sofort das Kindheitsgefühl von klammen Socken auf erschrockener Haut wieder. Zusammen mit einem knurrenden Magen ergibt das unter dem Strich eher eine gedimmte Morgenlaune. Doch der Blick auf das Frühstücksangebot, Rührei, strammer Max und andere Variationen gesättigter Fettsäuren, ein Pommernfrühstück eben, hält die Stimmung auf. Deftiges Essen ist ein probates Mittel gegen morgendliche Ressentiments und natürlich Bohnenkaffee. Dauert aber ein bisschen, schnurrt die erstaunlich schlanke Dame hinter dem Tresen, als sie unsere Bestellung aufnimmt. Sofort atme ich auf. Denn wenn ein Norddeutscher sagt, es dauert ein bisschen, meint er sei zwar durchaus bereit, den erhaltenen Auftrag zu bearbeiten, jedoch nicht in kleinbürgerlicher Hatz, sondern in seinem Tempo. Das heißt also, wir sitzen hier erst einmal eine Weile fest. Zufrieden fleze ich mich in die rustikale, durchaus gemütliche Sitzgruppe. Meine Wanderlust an diesem Morgen geht nämlich gegen Null. Und in Tanjas Augen ist Ähnliches zu lesen. Unser Essen kommt. Inga wird, im Gegensatz zu uns, die leichte Version eines Spiegeleis, ohne den Fettsee, in dem je drei triefende Schinkeninseln mit glänzenden Eidottern obendrauf schwimmen, kredenzt. Ein Salatblatt und die zwei kärglichen Tomatenstücke links daneben können diese kulinarische Sünde nicht vertuschen. 30 Punkte, schätze ich mit fachkundigem Blick auf den Teller. Ein Grund, von jedem Weight Watchers-Treffen ausgeschlossen zu werden. Ich liebe es jetzt schon, obwohl ich weiß, dass es wohl 20 Kilometer brauchen wird, bis der Körper diese Bombe verarbeitet haben wird. Aber egal, dafür pilgert man doch, um endlich einmal zu essen, was man will. Meine beiden Begleiterinnen kennen meine Sorgen übrigens nicht. Inga ist hyperaktiv, hat vermutlich eine nicht anerkannte ADHS, rennt sich in krankenhausüblichen 24-Stunden-Schichten die Kilos vom Leib und Tanja hat die Fettverbrennung eines Hochleistungssportlers. Mein Stoffwechsel hingegen befindet sich in perfekter Harmonie mit meinem Phlegma. Er ist träge, aber ausgeglichen. Nachdem der Hunger nun gestillt ist, gleitet der Blick in die Runde. An halbrunden Polstergarnituren sitzt ein gutes Dutzend beleibter Herren in khakifarbener Bekleidung, denen vermutlich die schlammfarbenen Jeeps jenseits der Wasserlache gehören. Wie auch das Rudel stachelbehalsbandeter Deutsch-Drahthaar-Rüden, das unter den Tischen parkt. Zwei ebenfalls beleibte Damen, gepresst in lilafarbene Synthetikschürzen aus dem Asialaden mit Klocks und Dauerwelle, sind ihre Begleitung. Diese illustre Runde redet eine lautstarke Melange aus Nord- und Plattdeutscher Mundart, verwendet aber noch ein allgemeingültiges »weist« als ständigen Suffix. Vermutlich ein charmantes Lokalkolorit. »Weist«? »Ein Elverkasten muss aber nur leer«, prosten sie sich zu. »Aber da fehlt doch noch uns Jürgen, der Dirk, der kommt noch von Düllefahren, weißt?« erwidert darauf ein Nächster. »Und wenn du mal Zeit hast, mach noch einen Kaffee«, ruft ein anderer zum Tresen hinüber. »Löbt«, ruft es zurück. Vermutlich hat Einstmeister Brösel genau an einem solchen Regentag hier gefrühstückt und sich die Inspiration für seinen ersten Werner-Film geholt. Auch wenn ich der pommerschen Seele noch stundenlang lauschen könnte, wird es Zeit. Der Klock sägt 9.45 Uhr, dreiviertel zehn. Draußen ist es trocken. Nun gut, meine Socken sind's noch nicht. Aber was soll's? Wir sind gestärkt und fertig zum Aufbruch.
Dankeschön.
Jetzt mal eine Frage an das Pentagon. Wie ist es zeitlich? Okay. Ich möchte Ihnen nämlich jetzt von diesen wirklich schlimmen Strapazen lesen und auch auf die Gefahr hin, dass ich dann als Heulsuse gelte, möchte ich davon lesen, wie sich mein Körper nun auf natürliche Weise gegen das Pilgern wehrte und überhaupt, wie ich kämpfte mit den Widrigkeiten. Das Kapitel heißt »Der Pilger im Roggen«. Es wird Mittag. Ach so, wir sind immer noch im Lassaner Winkel. Weites Fleckchen. Man kommt sehr langsam vom Fleck. Es wird Mittag. Die Wolken verfliegen, die Sonne knallt und schon ändern sich die kulinarischen Gelüste. Was eben noch ein Heißgetränk war, ist jetzt das kühle Alster, das ich lechzend in einer Gedankenblase vor mir hertrage. An einem Tümpel, welcher irrsinnigerweise den Namen Berliner See trägt, tauchen sie endlich wieder auf. Die verloren geglaubten Via Baltica-Pfeile. Sag ich doch, wir sind richtig, frohlockt Tanja stolz auf einen der Wegweiser zeigend. Krass, entfährt es Inga, die es nicht gewöhnt ist, Unrecht zu haben. Gott sei Dank, entgegne ich. Mein medizinischer Think Tank ist wieder versöhnt. Das muss mit einer Rast am Teich gefeiert werden. Doch ehe ich das vorschlagen kann, ist Inga schon längst entkleidet in die braune Brühe gehüpft. Kalt, mault sie und hüpft ebenso schnell wieder heraus. In diese mit Seerosen bespickte Plörre bekämen mich keine 10 Pferde hinein, denke ich. Tanja sitzt auf einem Stein, schaut rauchend in die Pommersche Weite und sieht mit ihrer grünen Hipstermütze und ihrer lässigen Sonnenbrille aus wie jemand, der wirklich unverschämt oft recht hat. Ich hocke mich auf den Stein daneben und notiere Etappe des Schweigens in meinem Tagebuch. Inga, die ihre Sachen dekorativ an einer Weide aufgehängt hat, sitzt auf dem Steg und trocknet in der Sonne. Bald schon werden wir Lassan erreichen. Wo sich laut Gisela Johansens gelben Pilgerführer der Duft- und Tastgarten des Mirabell e.V. befinden soll. Dort möchten die beiden Damen unbedingt pausieren. Nun ja, meine Euphorie hält sich diesbezüglich zwar in Grenzen, aber ich würde es nicht zugeben. Schließlich weiß ich, wie wichtig es ist, sich unterwegs auf etwas zu freuen. Und wenn es bloß ein Kräutergarten ist. Trotz Schweigen und navigatorischer Unsicherheiten war dieser Wegabschnitt der bisher schönste. Gesund die Landschaft, urig und naturbelassen. Kein Asphalt, überall Wiesen und Felder und reichlich Wildspuren im Sand. Ich ziehe schon mal los zum Tastgarten, sagt Tanja plötzlich. Was? Aber warum denn, entfährt es mir. Doch der Energiebolzen hat ihr Bündel schon geschultert und ist bald hinter den Hügeln verschwunden. Okay, dann kommen wir eben nach, ruft die immer noch entblößte Inga verdrossen. Sie hat genug zu tun, sich die Entengrütze vom Leib zu reiben. Ich hingegen war zu sehr in mein Tagebuch vertieft, um Tanjas innere Unruhe zu bemerken. Tanja, unser Balkan-Turbo, seufzt sie, als sie die letzte Wandersocke vom Ast zieht. Müde schlage ich mein Tagebuch zu und richte mich qualvoll auf. Wenn man sich erst einmal hingesetzt hat, ist man verloren. Wir setzen unseren Marsch fort und reden einsilbig, bis fehlende Hinweisschilder uns eine Konversation aufzwingen. Mist, das ist nicht der echte Pilgerweg, murmelt Inga verdrossen. Ich pfeife auf den Weg, Hauptsache wir kommen an. Wenn wir einfach diese Landstraße weiterlaufen, kommen wir doch auch nach Lassan, wettere ich. Meine Wanderlust steckt nämlich immer noch im Mittagsloch fest. Nee, guck mal, da drüben müssen wir doch hin, frohlockt sie und zeigt auf eine kleine Sträucherallee jenseits eines Rübenfeldes. Angewidert blicke ich nach links zu den Runkeln hinüber und weiß dabei, dass dieses bestimmt nicht der richtige Weg sein wird. Nicht durch die Rüben, interveniere ich. Ganz ruhig, beschwichtigt Inga. Aber ich hasse Rüben, bocke ich, und es fehlt nicht mehr viel und ich schmeiße mich auf einen Boden wie ein Kind, das im Supermarkt keine Schokobons bekommt. Guck mal, da hinten ist doch schon der Lassaner Kirchturm, tröstet Inga. Der ist mindestens noch 10 Kilometer weit weg, lamentiere ich. Ach Quatsch, das sind maximal 5, sonst könnte man ihn doch gar nicht sehen, korrigiert sie. Hast du eine Ahnung, wie weit ein Mensch gucken kann, schimpfe ich. Ach was, an der nächsten Hecke führt bestimmt ein Weg über das Feld, der uns dann direkt auf den Jakobsweg führt, behauptet Inga mit selbstsicherer Stimme. Na, wenn du meinst, stöhne ich und schlurfe missmutig hinterher. Sich in der Mittagshitze zu verirren macht keinen Spaß. Siehste, hier geht es nach links weg, verkündet Inga und biegt in einen saftig grünen Grasweg ein. Sanft geht es bergauf, die Sonne beißt und der Schweiß rinnt stromlinienförmig vom Rücken herab. Ich habe Durst, aber meine Wasserflasche ist schon leer und dessen nicht genug endet der Weg vor einem Meer aus Brennnesseln. Also da können wir auf gar keinen Fall durch, bocke ich. Dann gehen wir eben drumherum, schlägt Inga langmütig vor. Der kleine Wirbelwind ist viel zu fröhlich für meinen Geschmack. Es wäre leichter, wenn sie ebenso mies drauf wäre wie ich. Dann könnten wir uns gegenseitig so richtig schön herunterziehen und gemeinsam fluchen. Nicht, dass die Hitze schon genug Strapazen verursachen würde, geht es jetzt für norddeutsche Verhältnisse auch noch steil bergan, auf matschigem Boden um die Brennnesseln herum. Wie rote Leuchtbojen erklimmen wir Hügel um Hügel. Die Funktionsmode saftet im Schweiß und wir finden kein Camino, sondern nur ein Roggenfeld. Ist nicht wahr, stöhne ich. Motivierend erwidert Inga, schau mal, der Kirchturm ist doch schon näher gekommen und da vorne ist auch bestimmt der Weg. Ich glaube ihr kein Stück. Um mich herum wabert ein Ährenmeer mit einem mickrigen Baum in seiner Mitte, vom Jakobsweg keine Spur. Umkehren ist zwecklos, seufze ich und suche die kleine Inga, die soeben im Getreide verschwindet. Hier drinnen gibt es Wildschweine, schießt es mir durch den Kopf. Försterskinder wie ich, die seit dem Erwerb der Vorschulreife mit signalgelben Warnwesten jede Drückjagd als Treiber verschönern mussten, wissen das. Mit selbstgesammelten Stöcken und brustschonend gewaltigen Ho-Ho-Ho-Rufen zogen wir durch Wiese, Wald und Moor, nur damit unsere Väter vom sicheren Hochsitz aus ihre Flinten betätigen konnten. Da ich wie durch ein Wunder diese frühkindlichen Szenarien überleben durfte, wird sich das Schicksal jetzt rächen und mir einen mordlustigen Keiler auf den Hals hetzen. »Wo bleibst du denn?« ruft Ingas ungeduldige Stimme aus dem Felde heraus. Die hat gut Lachen in ihrer grenzenlosen Ahnungslosigkeit. Ich versuche, sie einzuholen, doch meine Hacken brennen wie Feuer und die Hacheln des Roggens pieken an den Knöcheln. Dass ich nebenbei noch sohlentief im Matsch versinke und mich nur mit Mühe auf eine Treckerspur retten kann, ist dabei mein kleinstes Problem. Ich bin stehend K.O. Wäre dies hier ein Boxkampf, würde der Ringrichter jetzt anfangen zu zählen. Ich pfeffere meinen Rucksack zu Boden, breite mein Regenkeb als Feldbett aus, krame nach dem Blasenpflaster, plumpse zu Boden und verstehe erstmalig die Bedeutung des Wortes Feldlazarett. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich brauche jetzt erst einmal eine Auszeit, schnaufe ich mit hochrotem Kopf zur belustigten Inga hinüber. Ist gut, ich laufe schon mal voraus und such den Weg, entgegnet sie ohne eine mikroskopische Regung menschlichen Mitgefühls. Dampf steigt aus meinen Boots empor. Der Geruch von nassen Socken, Fußschweiß und Hirschteig benebelt die Sinne. Vorsichtig ziehe ich das Blasenpflaster ab. Eine fingerlange Fleischwunde klappt am linken Hacken und rechts sieht es auch nicht besser aus. Dann bricht der Lachanfall aus mir heraus, was ganz klar als Anzeichen frühen Wahnsinns gedeutet werden kann. Gefallen im Roggen, kurz vor Polen, wird auf meinem Grabstein stehen. Lasst mich zurück, ohne mich kannst du es schaffen, spiele ich Platoon, die letzten Todeszuckungen eines Soldaten imitierend. Doch Inga zeigt sich immer noch unbeeindruckt. Sie hatte auf der Intensivstation ganz andere Wunden gesehen, wenn nicht sogar Gliedmaßen amputiert. Doch pah, wer braucht schon Mitleid? Frische Pflaster auf die Wunden, die Socken ausgeschüttelt, den Lehm aus den Boots geklopft, Stiefel geschnürt und weiter geht's. Ein Hoch auf den Erfinder des Blasenpflasters. Na siehste, klopft mir Inga beschwichtigend auf die Schulter. Ist doch ein schöner Pilgertag und den Jakobsweg habe ich auch entdeckt. Ja, ganz toll, der schönste Tag meines Lebens, zische ich. Immerhin laufen wir jetzt auf der richtigen Traktorspur direkt auf den Lassaner Kirchturm zu. Das verdammte Ding kommt einfach nicht näher, nörgle ich. Das ist nur eine optische Täuschung. In Wirklichkeit ist er ganz nah, belügt mich Inga, wie Mütter ihre Kinder belügen, die ganz genau gewissen, dass das Ziel noch weit ist. Solange sie lügt, quengele ich. Doch dann zeigen sich endlich die lang ersehnten Jakobsmuscheln wieder. Ganz unspektakulär kleben gleich zwei an einem Baum. Erst kommen ewig keine, dann plötzlich zwei auf einmal. Jetzt geht es aufwärts, triumphiere ich, als wir endlich die Via Baltica betreten. Wir sind Helden, klatscht mich Inga ab. High five! Wie Lego-Duplo-Figuren schrubben wir über die Hügel, bis wir verdreckt und nahe dem Kreislaufkollaps das Ortsschild von Lassan passieren. Mit erhobenem Mittelfinger begrüße ich die kleinste Stadt Vorpommerns. 1500 Einwohner und schon Stadtrecht, dass ich nicht lache, flapse ich, immer noch mit erhobenem Stinkefinger. Ein Radfahrer quittiert die pubertäre Geste mit einem Kopfschütteln. Gehässig grinse ich zurück und stecke dem arglosen Mann meine Zunge heraus. Pilgern macht böse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, den kleinen Buchtrailer am Schluss werden wir nicht mehr schaffen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Vielen Dank.
Ja, und wenn Sie noch Fragen haben, die Nadi wird jetzt gleich, wenn Sie herauskommen, links ist so ein Büchertisch, da können Sie das Buch auch heute schon erwerben. Die Nadi schreibt wunderbare Widmungen rein und wer dann immer noch nicht genug von ihr hat, sie ist die nächsten Tage auch noch bei uns am Verlagsstand. Der befindet sich einmal direkt hinter uns, Travel Diary F214. Würden Sie durch diesen Vorhang hier gehen, würden Sie quasi bei uns im Regal sitzen. Also es ist wirklich nicht weit. Kommen Sie vorbei, entdecken Sie Ihre Abenteuerlust oder besuchen Sie uns jetzt hier links am Büchertisch. Vielen lieben Dank auch von mir und vor allem an dich. Vielen Dank, liebe Nadi. Es war herzerfrischend. Danke.
Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.